Das Interview der Woche mit Efi Seibert und mein Gast ist heute SPD-Co-Chefin Saskia Esken. Hallo Frau Esken.
Hallo Frau Seibert.
Frau Esken, es gibt ein neues Wort diese Woche, der Doppelwumms. Mal ganz abgesehen vom Inhalt, gefällt Ihnen das Wort Doppelwumms?
Also ich hätte da abgeraten davon, nochmal von einer Bazooka zu sprechen. Viele haben das Wort in den letzten Wochen benutzt und ich habe gesagt, Leute, in Kriegszeiten ist es ein bisschen schwierig mit so einer Rhetorik, Vorsicht. Ne? Aber dass wir jetzt ganz grundlegend auch an der Wurzel anpacken, um die Probleme, die großen Preiserhöhungen in den Griff zu bekommen, das macht schon auch notwendig, dass man vielleicht in der Kommunikation ein bisschen wuchtiger wird.
Nun hat das Rumgeeiere um die Gasumlage also ein Ende und die Gaspreisbremse kommt. Dazu noch die drei Hilfspakete. Muss das jetzt reichen, um über den Winter zu kommen?
Das können wir heute nicht sagen, was über den Winter reichen wird, sondern wir machen mit diesem Paket, mit der Gaspreisbremse und übrigens auch der Strompreisbremse wirklich einen direkten Markteingriff auch, der sehr viel stärker wirkt als die bisherigen Entlastungspakete. Aber ob es schlussendlich reicht und ob wir alle erreichen und ob wir auch über die Zeit hinweg dann vollständig die Probleme gelöst haben, das vermag heute niemand zu sagen. Die Situation entwickelt sich ja auch weiter.
Zahlreiche kleine Unternehmen und auch Handwerker, wie zum Beispiel Bäcker, die konnten diese Preise bis jetzt schon gar nicht bezahlen. Die konnten diese Preise auch in Form von Brötchen gar nicht an ihre Kunden und Kundinnen weitergeben. Die haben schon dicht gemacht. Was ist denn mit denen? Für die kommt es doch zu spät oder werden die da noch mit einbezogen?
Also ich hoffe doch sehr, dass es keine abschließenden Entscheidungen sind dieser Unternehmen, sondern dass die jetzt in der aktuellen Situation einfach mal die Notbremse gezogen haben. Weil natürlich, wenn man mit Verlust arbeitet, dann produziert man eher besser nicht mehr, als ständig mit Verlust zu produzieren. Ich hoffe doch sehr, dass wir mit den Maßnahmen jetzt sehr schnell auch wirksam werden, sodass die auch ihre Arbeit wieder aufnehmen können. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher stehen ja jetzt auch dieser Tage vor explodierenden Nebenkosten, nicht Abrechnungen, sondern Vorauszahlungen, neuen Abschlagszahlungen, die außerhalb aller Bereiche sind, die sie leisten können und machen sich große Sorgen. Deswegen kommen wir mit diesem direkten Markteingriff jetzt auch genau zur richtigen Zeit und müssen jetzt in der Umsetzung sehr schnell sein.
Aber was diese Gaspreisbremse konkret für jeden von uns bedeutet, kann ja im Moment überhaupt keiner sagen. Und deswegen gibt es natürlich auch die Kritik, dass man jetzt zwar eine Zahl hat von 200 Milliarden Euro und eine Absicht, dass eben die Gaspreise dann deswegen auch gedeckelt werden. Aber wie das genau gehen soll und wie das auch gesetzlich wasserfest gemacht wird, dass es nicht wieder Klagen oder Schlupflöcher gibt, das muss jetzt erst nochmal eine Kommission klären. Wäre es nicht besser gewesen, es andersrum zu machen? Also erstmal zu klären, wie geht es, wann geht es und dann zu sagen, wie viel brauchen wir dafür und es dann tatsächlich auch erst anzukündigen?
Wir haben diese Kommission jetzt vergangenen Samstag eingesetzt. Dort war die erste Sitzung. Die machen sich fachlich vor allem Gedanken, wie ist das umzusetzen. Sie sagten es, damit es keine Schlupflöcher gibt. Und welchen Gasverbrauch wollen wir denn tatsächlich auch subventionieren bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern, bei den Betrieben? Aber die müssen ja auch wissen, welches Finanzvolumen ihnen zur Verfügung steht. Das Finanzvolumen ist ja nicht unbegrenzt da.
Das hätte man aber auch denen ohne sagen diese können, muss damit gleich an die Öffentlichkeit gehen. Dann
hätten ohne diese Entscheidung, das ist ja auch ein wichtiges Signal für die Bevölkerung, für die Betriebe, da kommt jetzt eine Lösung und die ist auch hinterlegt mit Geld. Es war ja bisher klar, vor allem auch durch die klare Haltung des Finanzministers, es soll keine weitere Ausnahme von der Schuldenbremse geben, stand ja schon die Frage im Raum, ja jetzt habt ihr so eine Ankündigung gemacht, auch für Wirtschaftshilfen, aber es gibt ja kein Geld dafür. Das ist natürlich ein Problem gewesen, das jetzt gelöst werden musste. Und da ist jetzt eine gute Lösung für gefunden worden. Und jetzt gibt es eben auch dieses Sicherheitssignal.
Also es ist eher so eine psychologische Geschichte jetzt auch gewesen, den Leuten zu sagen, wir sind dran und es ist ein großer, großer Betrag.
Na, und wir haben eine Einigung erzielt. Da war ja bisher keine Einigkeit in dieser Frage. Das war ja jetzt wichtig, dass man eben auch zeigt, man kommt vielleicht von unterschiedlichen Haltungen her, aber am Ende findet man eine gute Lösung, um eben auch Sicherheit und Orientierung zu geben. Das ist ja schon auch ein Stück weit unsere Aufgabe als Politik, Lösungen zu finden, aber eben auch Sicherheit und Orientierung zu vermitteln, damit wir in diesen unsicheren Zeiten auch Verbraucherinnen und Verbrauchern, Bürgerinnen und Bürgern sagen können, you'll never walk alone. Wir tun auch alles, was in unserer Macht steht, um diese Situation jetzt bewältigbar zu halten für alle Beteiligten.
Aber der Teufel steckt ja wie immer häufig auch im Detail. Also da wird etwas verkündet, was ja auch durchaus gute Absicht ist, aber dann hakt es bei der Umsetzung und die Gelder werden dann nicht ausgezahlt oder nicht abgerufen. Beispiel, die Studenten sollten ja auch 200 Euro kriegen. Jetzt weiß aber gar keiner, was sind denn jetzt die Kontonummern der betroffenen Studenten, weil es gibt überhaupt kein Verzeichnis, wo sämtliche Studenten Deutschlands irgendwo verzeichnet sind. Und so kriegen die jetzt erstmal nichts. Wie soll das denn jetzt laufen? Also jeder zahlt unterschiedliche Gaspreise, jeder hat einen unterschiedlich großen Haushalt, die Häuser sind unterschiedlich gedämmt. Wie will man das denn rechtssicher machen, dass es dann letzten Endes fair ist?
Also erstmal zu den Studierenden, die werden ihre 200 Euro alle bekommen. Es ist aber nicht eine Sache, die wir vom Bund aus umsetzen können. Sie sagen ganz richtig, wir kennen diese Studierenden gar nicht. Klar, weil das Angelegenheit der Länder ist. Und deswegen müssen die Länder jetzt auch für ihre sehr
bunte...
Die haben
aber auch kein allgemeines Verzeichnis.
Für ihre sehr bunte Hochschullandschaft eine Lösung finden. Ganz oft sind die Studierendenwerke diejenigen, die die Studierenden kennen. Aber an anderen Stellen müssen es auch direkt die Hochschulen sein. Und da muss jetzt schnell eine Lösung her. Das ist aber reine Umsetzungsfrage. Und es steht nicht in Frage, ob es ausgezahlt wird, sondern nur der Weg muss noch gefunden werden.
Aber richtig, aber für den Studierenden macht das einen großen Unterschied, haben oder nicht haben.
Ja, natürlich, aber es ist nicht, es steht nicht in Frage, ob es überhaupt ausgezahlt wird.
Das heißt aber, es häufen sich natürlich solche Dinge. Ne? Es werden immer wieder Zusagen gemacht und dann entstehen Fonds und Gelder, die bereit liegen und am Ende hakt es total. Also da ist es auch ein Fehler im System, oder?
Nein, es ist ein Problem der Kommunikation. Wir beschließen ein großes Bündel an Maßnahmen, aber die Umsetzung, also erstmal der Beschluss im Bundestag, die gesetzgeberische Umsetzung, die haushaltsmäßige Umsetzung und dann auch Bund-Länder-Zusammenarbeit und die Behörden, die dann am Ende ausführen müssen, das ist damit noch lange nicht geschehen. Wir kommunizieren aber das Ergebnis unserer Verhandlung. Aber und natürlich entsteht dann das Missverständnis, dass es ja am nächsten Tag schon auf dem Weg ist. Das kann ja aber nicht sein.
Nee, aber vieles landet eben bei den Ländern. Und die Länder beklagen sich jetzt ja, gerade eben an diesem Wochenende zwischen den beiden Ministerpräsidentenkonferenzen, mal ohne, mal mit Bundeskanzler, dass sie noch nie so schlecht behandelt worden sind. Also sie seien unter Angela Merkel wesentlich mehr einbezogen gewesen und sie fühlen sich dupiert. Nehmen Sie das wahr?
Naja, also ich habe die Kommunikation rund um die Ministerpräsidentenkonferenzen während Corona unter Angela Merkel auch mitbekommen. Und auch da gehörte das Klappern zum Handwerk, dass man rund um die MPKs und rund um die Fragen auch der Bund-Länder-Finanzverteilung und der Übernahme von Verantwortung, dass da auch kritische Stimmen zu hören waren und dass auch davon gesprochen wurde, man sei nicht früh genug einbezogen gewesen. Ich appelliere ganz klar jetzt auch an die Länderchefs und Chefinnen, dass wir da gemeinsam an einem Strang ziehen und dass wir auch schnell zu Lösungen kommen, dass keine Blockade aufgebaut wird, weil das wäre wirklich fatal für die Bürgerinnen und Bürger und auch für die Betriebe.
Dieser Doppelwumms, das bedeutet jetzt nochmal 200 Milliarden mehr Schulden. Und das sind jetzt insgesamt dann, sind wir bei den ganzen Hilfspaketen plus dem bei ungefähr 360 Milliarden. Das heißt, fast nochmal ein ganzer Haushalt obendrauf. Und zwar überwiegend zum Retten in einer Krise. Und nun kommen natürlich so Junge wie Fridays for Future, die sagen, Moment mal, also eigentlich sollte das Geld ja investiert werden in die Umwandlung der Wirtschaft, zum Beispiel in erneuerbare Energien etc. Das ist plötzlich durch diese Krisen ganz nach hinten gerutscht. Wir wollen auch nochmal ein Sonderetat, 100 Milliarden Sondervermögen für Klimaschutz. Haben die Jungen recht?
Wir haben ja einen Klima- und Transformationsfonds.
Ja, aber die sagen obendrauf.
Es ist ja aus Haushaltsmitteln und aus Resten aus der Corona-Hilfe der Klima- und Transformationsfonds eingerichtet worden, der eben genau auch zusätzliche Investitionen für den Klimaschutz finanzieren soll. Insgesamt spielt der Klimaschutz in dieser Ampelregierung eine ganz herausragende Rolle, dass wir jetzt durch die Energiekrise, durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine in Teilen auch zurückgeworfen werden, weil wir Kohlekraftwerke wieder ans Netz geben müssen und auch beim Gas möglicherweise mit dem Ausstieg länger brauchen, ist dem Krieg eben geschuldet, aber unsere Investitionen und vor allem auch unsere Bemühungen in Richtung Ausbau der Netze und Ausbau der erneuerbaren Energien sind deutlich zu merken. Wir haben ein Oster- und ein Sommerpaket gesetzgeberisch da auf den Weg gebracht, obwohl wir gerade im Moment mitten in einer Krise, mitten im Krieg stehen. Ja, insofern geht der Vorwurf ein bisschen ins Leere.
Das Interview der Woche mit SPD-Co-Chefin Saskia Esken. Man kann vieles, aber nicht alles mit Geld retten und verändern. Es braucht ja auch Mut bei Regierungen und den Rückhalt vor allen Dingen in der Gesellschaft. Und in einer Krise wäre es natürlich am besten, eben die Gesellschaft würde zusammenhalten. Stattdessen gibt es zunehmend wieder mehr Proteste, Demos. Die Leute sagen eben nicht, danke lieber Kanzler für diesen Doppelwumms, sondern die halten Plakate hoch mit weg mit dieser Regierung. Was läuft da schief?
Es gibt, glaube ich, zwei Gründe dafür. Der eine Grund liegt darin, dass wir diese Krise jetzt erleben, obwohl die andere noch nicht zu Ende ist. Wir leben immer noch mit Corona. Wir haben jetzt gerade wieder steigende Zahlen. Corona hat aber vor allem die Gesellschaft auch und die Menschen, das einzelne Individuum, hoch angefasst hinterlassen. Wir waren mit den Kontaktbeschränkungen, mit den Einschränkungen beispielsweise zu Pflegende oder kranke Angehörige besuchen zu können im Krankenhaus oder in den Pflegeheimen, die Oma nicht mehr besuchen zu können, weil man die womöglich gefährdet, alle, also finde ich, ziemlich angefasst, das merkt man. Da ist eine hohe Grundsensibilität in der Bevölkerung entstanden. Und,
naja, aber jetzt unterstützen Sie doch wirklich die Leute. Es ist jetzt nicht Corona, sondern es ist tatsächlich Krieg, ja, der Auswirkungen auf uns hat. Es geht um Preise, es geht um Unsicherheit. Und Sie fördern da ein Paket nach dem anderen. Und trotzdem protestieren die Leute, weil sie sagen, wir glauben denen nicht. Das reicht nicht, wir sind unzufrieden.
Ja,
was läuft da
ist,
schief in der Kommunikation?
Es ist eine Grundnervosität und auch eine Grundhaltung gegenüber dem Staat. Vertrauensschwund entstanden in Corona, das hat man schon gemerkt. Und es ist eben auch so, dass all diese krisenhaften Situationen, wir haben es 2015 erlebt mit dem hohen Zustrom an Geflüchteten, wir haben es jetzt mit Corona erlebt und wir erleben es jetzt wieder, all diese krisenhaften Situationen werden von rechtsradikalen Strukturen auch missbraucht.
Aber es sind ja nicht nur rechtsradikale.
Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Aber die missbrauchen die.
Ja.
Da wird auch auf eine Art und Weise dann kommuniziert und auch mit Falschinformationen gearbeitet, die eben auf einen fruchtbaren Boden fällt jetzt gerade im Moment, weil die Leute hochnervös sind. Und ich meine, wenn ich eine Gasabrechnung oder eine Abschlagszahlung in 7- oder 8-facher Höhe bekomme, dann bin ich auch ja mit gutem Grund nervös. Jetzt hat es, sagen wir mal, in der Finanzkrise gereicht, dass damals die Kanzlerin und der Finanzminister Steinbrück sich zusammen hingestellt haben und gesagt haben, die Spareinlagen sind sicher. Eine solche Aussage war notwendig und niemand mehr ist losgelaufen.
Genau, aber jetzt kommt der Kanzler und bringt einen Doppelwumms und die Leute gehen trotzdem auf die Straße.
Und sagt, you'll never walk alone. Das müsste eigentlich eine Botschaft sein, ihr könnt euch auf uns verlassen. Und die Bevölkerung kann sich auch auf uns verlassen. Wir haben jetzt in den letzten Monaten gezeigt, dass wir auch mit wachsender Krisenlage auch wachsende Instrumente in die Hand nehmen, um eben entsprechend zu unterstützen. Und dennoch, ja, sind die Proteste da. Diese Kommunikation läuft in Teilen auch wirklich an der Bevölkerung vorbei. Und das ist
vielleicht
ein Problem.
Vielleicht ist es aber auch ein Fehler in der Kommunikation. Kann das sein? Wenn der Kanzler permanent sagt, you never walk alone. Also das ist schon mal auf Englisch, er könnte ja auf Deutsch sagen, wir lassen euch nicht im Stich oder was auch immer. Aber dadurch denkt ja jeder, prima, der Kanzler ist dafür verantwortlich, dass es mir gut geht. Statt zu sagen, liebe Leute, es sind schlimme Zeiten, wir können nicht alles abfangen. Wir müssen da durch, alle. Also helft euch in Teilen auch ein bisschen selbst. Wir fangen die auf, die es nicht können, oder wir unterstützen die systemrelevanten Dinge. Aber wir sind ehrlich, wir sagen jedem von euch, ihr müsst den Gürtel enger schnallen. Wäre das nicht eine ehrlichere Kommunikation, statt zu sagen, you never walk alone?
You never walk alone oder niemand wird alleingelassen, heißt ja nicht, dass der Staat alles auffangen kann. Und das ist auch schon, glaube ich, oft genug genau so formuliert worden, dass der Staat gar nicht in der Lage ist, die Gesamtsituation so hinzudrehen, dass wir ein Vorkrisenniveau bei den Preisen haben werden und dass alles wieder ist wie zuvor. Das hat sowieso noch nie funktioniert, sondern es geht darum, dass man sicher sein kann, dass man in dieser Krise nicht alleingelassen wird und deswegen auch nicht die Existenzgrundlage verliert. Und klar richten sich unsere Entlastungspakete und die Maßnahmen sehr stark auf die, die sich nicht alleine helfen können.
Aber der Mittelstand kommt jetzt ja auch und sagt, wir kommen vielleicht gerade noch so über die Runden, aber unser Lebensstil wird sich ändern. Also seien es Urlaubsreisen oder seien es sonstige Dinge. Und muss man da nicht ehrlich auch sein und sagen, es wird so kommen. Also dieses ist jetzt vielleicht die Phase, wo es euren Kindern erstmals nicht mehr besser gehen wird als euch selber. Also da wird irgendwas hochgehoben, was unter Umständen gar nicht ehrlich ist.
Ich weiß nicht, ob wir davon ausgehen müssen, dass es unseren Kindern nicht besser gehen wird als uns. Die Frage ist nur, was ist dieses Besser? Ist es mehr an Wohlstand, mehr an Geld oder ist es also quantitativer Wohlstand oder ist es möglicherweise auch qualitativer Wohlstand, der wächst? Entwickeln wir eine Gesellschaft weiter, die auch mehr vom Respekt geprägt ist, mehr vom Zusammenhalt geprägt ist, als es jetzt in den letzten 20 Jahren war? Auch das ist ja eine große Sehnsucht in der Gesellschaft. Also insofern ist auch der Wandel in den Urlaubsgewohnheiten, die Veränderung beim Heizen und in der Industrie, was alles durch den Klimaschutz ja notwendig wird oder auch Veränderungen, die sich durch die Digitalisierung ergeben, nicht unbedingt nur zum Schaden, vor allem dann nicht, wenn wir sie für uns gestalten, wenn wir sie auch zum Wohl der Gesellschaft gestalten und zum Wohl Wohl des einzelnen Menschen, dann kann da auch Gutes rauskommen und nicht nur Verzicht.
Respekt fordert auch ein bisschen mehr der Oppositionsführer Friedrich Merz. Der war so ein bisschen angefasst, dass er erst durch die Pressekonferenz erfahren hat, dass es eine Gaspreisbremse geben soll. Und er hat ja auch schon öfter betont, dass er sich doch sehr viel Mühe gibt, den Kanzler mal zu treffen und mit ihm mal zu sprechen, aber dass das doch sehr schwierig ist. Hat er recht? Muss die Opposition in solchen Krisenzeiten mehr einbezogen werden?
Also mit wem der Bundeskanzler wann spricht, das kann ich nicht beurteilen. Wenn Herr Merz das Bedürfnis hat, sich mit mir zu unterhalten, wir sind beide Parteivorsitzende, kann er das gerne tun, kann er mich gerne ansprechen. Das hat er bisher nicht getan. Ich glaube,
er sieht sich ja auch eher als Reservekanzler.
Ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir miteinander sprechen. Aber die Entscheidung, die da kommuniziert wurde, war das Volumen, dass dieser Kommission sozusagen zur Verfügung steht, um jetzt Lösungen zu finden. Und da wundere ich mich, dass jetzt über die Frage Gasumlage, Gaspreise so eine Überraschung entstanden ist bei Herrn Merz.
Sie haben beide Koalitionen in den jeweiligen Koalitionsausschüssen, also die beiden letzten, erlebt. Also anfangs in der Großen Koalition unter Merkel, jetzt in der Ampel unter Scholz. Wenn Sie solche Abende im Kanzleramt vergleichen, was ist denn da der Hauptunterschied jetzt? Mal abgesehen von der Krise.
Dass wir Kanzler sind, das macht einen ziemlichen Unterschied. Dass wir nicht Juniorpartner sind als SPD, sondern dass wir den Kanzler stellen, das macht natürlich einen Unterschied. Wir haben weiterhin drei Partner in der Koalition, das war auch vorher schon so. Denn CDU und CSU sind sich nicht immer einig gewesen, sind sie auch heute nicht. Insofern, es ist weiterhin in so einer Koalition, kommt es weiterhin darauf an, dass bei aller Unterschiedlichkeit der Partner man an der Lösung und am besseren Leben für Bürgerinnen und Bürger interessiert ist. Und das ist in unterschiedlichem Maße der Fall, wenn man stark auch in Profilierungsthemen reingerät. Es ist jetzt in der Ampel ein besseres Zusammenarbeiten, als es in der Großen Koalition gewesen ist.
Ihr Kollege Omid Nuripur, also der Co-Chef der Grünen, hat dazu gesagt, weil es gab ja sehr viele Berichte über Unstimmigkeiten eben in der Ampel, das sei das Problem, dass man das gute Verständnis der Koalition hinter den Kulissen nicht so sehr nach vorne, nach außen abbilden könnte. Sehen Sie das auch so?
Nein.
Ist es hinter den Kulissen alles Friede, Freude, Eierkuchen und die Journalisten und Journalistinnen, die Bösen, denken sich das alles aus?
Nein, der Eindruck unterschiedlicher Haltungen oder gar der Eindruck von Streit entsteht dadurch, dass einzelne Personen von uns, einzelne Beteiligte für sich genommen kommunizieren und dann entsteht da der Eindruck unterschiedlicher Haltungen und Stimmen. Wir sind ja auch ganz unterschiedliche Parteien, wenn wir aber gemeinsam auftreten, beispielsweise in Talkshows oder in Interviews oder bei Pressestatements, dann kann man spüren, dass da ein gemeinsames Interesse an guten Lösungen besteht. Und man kann auch spüren, dass dieses Interesse gemeinsam verfolgt wird.
Also wenn sich Lindner und Habeck dann immer sehr repräsentativ auf die Schulter klopfen, dann ist das Ausdruck wahrer Freundschaft, oder wie?
Was die beiden für ein persönliches Verhältnis haben, kann ich ja nicht beurteilen. Aber wenn ich sehe, wie wir hinter verschlossenen Türen agieren oder wie dann auf Bühnen auch sichtbar agiert wird, dann kann ich nur sagen, wir haben in den Koalitionsverhandlungen und jetzt auch in allen Koalitionsausschüssen immer ein ganz deutliches gemeinsames Interesse gehabt, gemeinsam zu Lösungen zu kommen. Und vor allem, was ich bemerkenswert finde, nachher nicht rauszulaufen und zu sagen, das ist meine Nische in dieser Einigung und das ist die der anderen und der dritten und ich verkaufe nur das, was ich erreicht habe und mache mich damit irgendwie, klopft mir damit auf die Schulter, sondern wir vertreten gemeinsam das Gesamtpaket und das macht, glaube ich, einen großen Unterschied.
Das war ja vorher nicht so in der vorherigen Koalition. Nochmal zurück zu solchen Koalitionsspitzentreffen. Was unterscheidet denn diesen Führungsstil von Merkel und Scholz?
Olaf Scholz pflegt einen sehr kooperativen und kommunikativen Führungsstil. Das heißt, er prescht nicht voran, wie wir ja auch in internationalen Zusammenhängen schon erlebt haben, sondern schmiedet Bündnisse und lotet Einigungskorridore aus, um dann eine gemeinsame Einigung eben auch herbeizuführen. Und das ist
sehr wohl. Ist aber Merkel nicht so?
Ist sehr, sehr wohltuend. Ich habe Frau Merkel in den Koalitionsausschüssen bereits in einer Rolle erlebt, weil sie ja nicht mehr Parteivorsitzende gewesen ist, die noch sehr viel stärker auch moderierend in die eigenen Reihen hat wirken müssen. Und das braucht der Kanzler nicht. Der weiß, dass wir an seiner Seite stehen.
Das Interview der Woche mit SPD-Co-Chefin Saskia Esken. Anderes großes Thema dieser Tage ist natürlich der Krieg gegen die Ukraine. Ich will jetzt nicht zum 100. Mal nach Waffenlieferungen fragen. Sie selbst zeigen sich da offen. Die Haltung des Kanzlers der SPD ist keine Alleingänge. Aber eine grundsätzlichere Frage ist doch, wenn man uns vor 10 Jahren gefragt hätte, dann hätten wir niemals gedacht, dass es in Europa einen Krieg mit Panzern geben würde. Wir waren da so auf, das wird dann hybrider Krieg oder Cyberattacken. Aber auf dem Feld mit Panzern dreht sich da gerade das Rad der Geschichte zurück?
Also die doch in großen Zügen mangelhafte Ausstattung unserer Bundeswehr lässt darauf schließen, dass wir bisher schon davon ausgegangen waren, dass so eine Art von Kriegen nicht mehr stattfindet. Wir waren ja sehr viel stärker an Auslandsmissionen orientiert als an der Landes- und Bündnisverteidigung. Da hat uns dieser brutale und völkerrechtswidrige Angriffskrieg mitten in Europa natürlich in die Realität sozusagen zurückgeholt. Das ist schon richtig. Ich denke, man muss auch sagen, wir hatten über Jahrzehnte eine sehr, sehr klare Haltung in der deutschen Außenpolitik, keine Waffen in Kriegsgebiete zu verkaufen und zu liefern. Und wir haben jetzt in dieser Situation doch relativ schnell entschieden, dass das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine hochwiegt und dass wir deswegen sie auch militärisch unterstützen mit anfangs vorsichtigen und dann auch immer schwereren Waffenlieferungen.
Diese Woche erlebten wir ja auch offensichtlich Anschläge auf die Gaspipelines in der Ostsee. Und wir haben auch essentiell andere Dinge relativ ungeschützt durch die Ostsee gelegt. Also nicht nur unsere Energieversorgungsröhren, sondern eben auch Telekommunikationskabel, wo wirklich tatsächlich Internetinfrastrukturen, also das Überleben auch unserer Wirtschaft unter Infrastruktur betroffen sind. Sind wir da zu naiv geworden im Laufe der Zeit, dass wir solche Dinge dann eben einfach da durchlegen und glauben, da passiert schon nichts?
Insgesamt ist Zivilschutz und Katastrophenschutz ein wichtiges Thema, wenn wir auch wenn es um Hackerangriffe geht, auch Cyberangriffe durch andere Staaten oder halbstaatlich, ganz staatliche Akteure, nicht wenige der Cyberangriffe, zum Beispiel der auf den Bundestag, ist ja nachher Russland zugeordnet worden. Da müssen russische Akteure die Hand im Spiel gehabt haben, zumindest.
Aber jetzt nochmal ganz konkret auf diese Ostsee, dass wir sagen,
Das sind alles Dinge, wir sind verletzlich natürlich und eine absolute Sicherheit gibt es in den Dingen nicht, aber wir sind da auch in einer Realität angekommen, die wir bisher für unproblematisch gehalten hatten, ja.
Das heißt, da müssen wir auch reagieren, ja? Mehr Leute in Sicherheitsdienste, mehr Leute in Geheimdienste auch? War ja jetzt nicht so die SPD-Maxime bisher.
Naja, also das ist nicht richtig. Unsere Geheimdienste sind personell sehr gut ausgestattet und sind auch mit ihren Kompetenzen hinreichend ausgestattet. Wir haben insgesamt ja einen Mangel an Arbeits- und Fachkräften in Deutschland und darüber hinaus auch durch demografische Entwicklungen. Da muss auch technologisch was sich weiterentwickeln. Wir arbeiten ja aber auch mit anderen Geheimdiensten sehr stark zusammen und es hat Hinweise und Warnungen gegeben. Hat man gehört, ne, der amerikanischen Geheimdienste, dass solche Sabotageakte bevorstehen könnten. Und insofern ist da schon eine Wachsamkeit da. Aber jetzt so eine über viele hunderte Kilometer gehende Pipeline zu überwachen oder zu bewachen oder zu sichern, ist ja nicht ganz trivial.
Können Sie denn verstehen, dass Leute immer mehr abschalten? Also ich erlebe das auch tatsächlich, wenn ich mit anderen Menschen spreche, dass sie sagen, es kommen nur noch schlechte Nachrichten, wo auch immer man hinhört und hinschaut und was man liest. Ich möchte gar keine Zeitung mehr lesen, ich möchte kein Radio mehr hören, ich möchte auch kein Fernsehen mehr sehen. Können Sie das verstehen?
Das hat ein bisschen was mit den Finanzierungsbedingungen unserer Medien zu tun, dass die empörende und die schlechte Nachricht den höheren Wert hat in der Verkaufe.
Also Krieg ist Krieg, Energieknappheit ist Energieknappheit, Corona ist Corona, kann man nicht schönreden.
Nein, aber wir haben natürlich auch gute Entwicklungen, über die wir auch berichten könnten, aber die sind in der Wahrnehmung, sind die immer unterm Radar und das ist sehr schade, weil wir dadurch eben den Eindruck gewinnen und dann uns zurückziehen, den Eindruck gewinnen, dass alles schlecht läuft. Das ist nicht der Fall, aber wir sind natürlich auch in schwerwiegenden Krisen. Jetzt erinnere ich dran, Corona, wir hatten anfangs, als die Corona-Pandemie für uns einen Neuigkeitswert hatte und wir also als Gesellschaft noch viel Informationsbedarf hatten, jeden Tag eine Tagesschau, die faktisch sich mit nichts anderem beschäftigt hat als mit Corona und anschließend kam ein Brennpunkt zu Corona. Natürlich sind die Leute irgendwann mal müde.
Ja, aber Sie wollten es am Anfang auch alle hören, weil genau, wir haben ja gesehen,
dass
das Interesse der Leute war groß, die Verunsicherung war groß und es gab permanent neue Erkenntnisse.
Ist auch gar kein Vorwurf, aber führt dann irgendwann dazu, dass man müde wird, überhaupt noch hinzuhören. Das ist schon nachvollziehbar. Es ist aber wichtig, dass man sich weiterhin auch informiert und orientiert, um auch erstens mitreden und zweitens mitwirken zu können.
Saskia Esken, SPD-Kurschefin im Interview der Woche. Vielen Dank.
Danke.